herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mordgeschwafel. Mit 2 Wochen Verzug, dafür aber mit einem absolut interessanten Fall. Das ist ein True Crime Case, welcher mich seit ziemlich langer Zeit beschäftigt. Und ich dachte, dann wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, den hier in einer Folge mit einzubringen. Meine Recherchen basieren vor allem auf der Doku-Reihe I Am a Killer. Diese gibt es auf Netflix, sie umfasst 2 Staffeln und in jeder Episode wird ein interessanter True-Crime-Fall aufgearbeitet, in welchem die Täterin oder der Täter sozusagen zu Wort kommen kann, nochmal ihre Geschichte erzählt. Es werden Interviews von damals eingespielt, Gespräche mit den Angehörigen, also extrem interessant, wenn man nicht nur audiovisuell sich von True-Crime-Fällen berieseln lassen möchte. Wäre dann mein Tipp für euch diese Woche. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf Insassen 301-8877 Lindsay Huron, welche im Jahre 2015 eine grausame Tat angeblich aus Barmherzigkeit verrichtete. Dies ist ihre Geschichte. Die Kamera geht an. Wir sehen eine Frau, welche in einem weinroten T-Shirt an einem Tisch gelehnt sitzt. Sie hat gepflegte, strähnig blonde Haare, welche sie in einem Seidenscheitel mit Pony trägt. Ihre hellbraun stechenden Augen sehen uns direkt an. Sie hat schmale, dunklere Augenbrauen, ein Muttermal unterm linken Auge und trägt Wimperntusche mit einem grün schimmernden Lidstrich. Wir sehen Lindsay Huron, welche im Montana Women's Prison in Billings einsitzt. Mit einem klaren und wachen Blick blickt Lindsay direkt in die Kamera. Sie zittert ein wenig zu Beginn, führt etwas Smalltalk mit dem Kamerateam und wird dann gebeten, über ihre Kindheit zu berichten. Sie erzählt, dass sie in Portland, Oregon aufgewachsen ist und lächelt dabei verträumt. Sie berichtet, wie sie gerne in die Kirche ging, die Bibel las und ständig nur noch am Singen war. Es war eine ruhige Zeit, eine behütete Zeit. Wirklich rebellisch wurde sie erst ab der Highschool. Dort begann sie direkt mit Cannabiskonsum und umgab sich mit anderen Leuten als zuvor. Bereits im Alter von 15 Jahren rann sie von zu Hause weg und lebte fortan auf der Straße. Der Umgang war kalt, ruppig, herzlos. Sie begann sich Methamphetaminen zu spritzen. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Methamphetamine sind, das ist ein eigentlich Arzneistoff, welcher häufig als stimulierende Rauschdroge missbraucht wird. Hunger und Schmerzen werden durch das Rauschgift unterdrückt und dafür wird die Dopamin- und Noradrenalinausschüttung angeregt. Das sorgt dafür, dass die Herztätigkeiten und der Blutdruck ansteigt und man fühlt sich wie euphorisiert und sehr wach, sehr klar. Auf die Methamphetamine folgte für Lindsay auch schnell der Heroinkonsum, bis sie im Alter von 16 Jahren bemerkte, dass sie komplett der Abhängigkeit verfallen war. Kurz darauf folgte auch schon Lindsays nächstes Problem. Sie macht einen Schwangerschaftstest und findet heraus, dass sie bereits im 3. Monat schwanger war. Zu dem Zeitpunkt war Lindsay gerade mal 17 Jahre alt. Das ist ein großer Wendepunkt in ihrem Leben. Sie fasste den Entschluss, sich zu ändern. Sie nahm fortan keine Drogen mehr und wollte Mama werden. Sie wollte sich um ihren Sohn kümmern. Im Jahre 2003 kehrt sie daraufhin zu ihrer Familie zurück. Doch dort würde sie nicht lange bleiben. Sie lässt ihren Sohn bei ihrer Mutter zurück, um der Nationalgarde beizutreten. Wie sie über diese Zeit berichtet, würde ich euch gerade ganz gerne mal einspielen.
I loved basic training. I loved the uniform. I loved being able to do more push-ups than the boys. And it was probably some of the best times of my life.
Lindsay erzählt hier, wie wohl sie sich in der Nationalgarde gefühlt hatte. Sie liebte die Trainingseinheiten, sie liebte die Uniform, sie liebte es, mehr Push-ups machen zu können als die anderen Männer dort. Sie sagt selbst, dass es wohl die beste Zeit in ihrem gesamten Leben war. Dies sollte sich ändern im Jahr 2013. Lindsay traf einen Mann, welcher auch in der Armee war. Er ist ein aggressiver Trinker und extrem eifersüchtig und stellt sich daher gerne mal Szenarien vor, welche fernab von der Realität lagen. Es machte ihn verrückt zu sehen, mit welchen Männern Linzer jeden Tag auf der Arbeit umgeben war. Das waren so attraktive Männer, wie er fand. Und es war ihm dann auch egal, wie sehr Lindsay abbestritt, dass sie ein Verhältnis mit einem dieser Männer hatte. Ihr Ex-Freund schlug sie regelmäßig so lange, nur bis sie sagen würde, sie sei ihm gegenüber unehrlich gewesen. Ein anderes Mal spuckte er gekautes Essen auf sie hinab und schüttelte Bier über ihren Kopf. Er vergewaltigte sie an diesem Tag mehrfach. Wutausbrüche wie diese sollten leider kein Einzelfall bleiben. An einen Tag erinnert sich Lindsay besonders deutlich. Ich würde sie gerne an dieser Stelle selbst erzählen lassen.
I remember one time he spit on me while I was in the bathroom, and so I stood up. And I knew that he blocked the only way out, and so I lifted my arm to swing at him, and he grabbed my hand, and then he grabbed my other hand, and he crushed him. I screamed until he started mocking my screams, and so I stopped screaming, and I looked him in the eye, and I felt my hand break.
Lindsay berichtete hier, wie sie gerade im Bad stand, während ihr Ex-Freund auf sie zukam und sie anspuckte. Lindsay wusste, dass sie keine Chance hatte zu fliehen, da der Mann den einzigen Ausweg blockierte. Sie hob ihren Arm an, um ihn zu schlagen, sich zu verteidigen, doch er griff nach ihren beiden Händen und schlug sie mit voller Wucht zusammen. Lindsay schrie vor lauter Schmerzen, doch ihr Peiniger äffte ihre Schreie nur nach. Also verstummte sie, schaute ihm mit letzter Kraft in die Augen und in dem Moment spürte sie, wie ihre Hand ihr gebrochen wurde. Der Mann beginnt sie zu würgen. Sie weint, schreit und fleht und sagt, wenn du das tust, dann mach, dass ich nicht mehr aufwache. Daraufhin wird sie so gedreht, dass sie sich selbst im Spiegel sehen kann. Der Mann sagt, sieh zu, wie du stirbst. Im Juni im Jahr 2015 wird er daher ins Gefängnis gebracht. Lindsay verlässt noch im selben Jahr die Armee. Lindsay ging es doch nicht besser. Sie war in einer Abwärtsspirale aus Saufen und Schlafen gefangen, isolierte sich, hatte niemanden zum Reden, fühlte sich daraufhin einsam, isolierte sich noch mehr und es gab keine schönen Momente mehr in ihrem Leben, wie sie selbst sagte, sie hatte niemanden zum Reden. Das alles soll sich nach eigenen Aussagen am 20. August im Jahre 2015 geändert haben. Sie trifft zum ersten Mal auf einen gewissen Wobby. Wobby wurde erst 2 Monate zuvor aus dem Entzug entlassen, Lindsay kommt gerade aus der gewaltbasierten Beziehung. Beide jung, beide kaputt. Und doch beschreibt Lindsay ihr erstes Sehen wie einer der wunderschönsten Momente, welche ihr je geschehen sein. Ein wunderschönes Lächeln ergriff sie wohl. Wobby saß zwischen etlichen leeren Bierdosen auf dem Boden, also ein wunderschöner erster Eindruck. Er trug kein Oberteil, dafür aber Dreadlocks, sah sehr sorglos aus, lehnte sich einfach nur zurück und sagte Hi. Lindsay berichtet, dass sie sich direkt mit ihm wohl verbunden gefühlt hätte. Wobby war durch und durch ein Reisender. Er hüpfte einfach auf fahrenden Zügen auf und fuhr dahin, wohin auch immer der Zug ihn eben brachte. Nirgends blieb er wirklich lange. Lindsay wollte das ändern und sagt, wenige Minuten nach ihrem ersten Sehen direkt, ich gebe dir einen Ort zum Bleiben und dass er wohl nichts machen müsse, außer da zu sein, wenn sie nach einem Tag nach Hause kam. Wobby antwortete, ich kann nicht länger an einem Ort bleiben, es tut mir leid, ich muss gehen. Lindsay schloss sich dem direkt an und sagte, sie würde mitkommen. Fortan lebte das frisch verliebte Paar in einem Auto. Sie fuhren einfach nur dahin, wo sie die Straßen eben hinführten. Lindsay sang für Wobby und sagte immer wieder, wie sehr sie ihn liebte. Und er erwiderte dies. Er sah sie nie in einem schlechten Licht, egal wie viele Gründe sie ihm auch wohl dafür gab. Es war eine sehr schöne Zeit, wie Lindsay später berichten würde. Robbie behandelte sie vorsichtig, nutzte die Situation niemals aus und sie hatte in ihm wohl ihren Seelenverwandten gefunden. Bis zu einem verhängnisvollen Tage in Montana. Ab diesem Moment gerät Lindsays Geschichte auch langsam ins Wackeln und das Erzählte deckt sich nicht ganz mit dem, was man nachträglich belegen kann. Aber sie erzählt wie folgt. An diesem Tag in Montana fühlte sie sich unglaublich euphorisiert und genoss den unglaublichen Ausblick, welcher sie umgab. Sie drehte sich zu Robbie und sagte ihm: Mann, das ist wunderschön, sieh dich nur um. Robbie blickte sie dann wohl nur ausdruckslos an, nahm ihre Hand und sagte: Ich wünschte, ich könnte einfach glücklich mit dir sein. Aber das bin ich nicht, aber es liegt nicht an dir. Robbie erzählte davon, dass er wohl wissen wollen würde, wie das nächste Leben sei. Ab dem Moment macht er dies wohl häufiger. Er sprach ständig darüber, wie müde er sei, dass er sterben wollen würde, und Lindsay bezog das alles auf sich selbst. Sie dachte, dass sie nicht gut genug sei. Sie dachte, dass sie Robbie etwas Gewisses nicht geben könnte, was er aber brauchen würde. Wohl eine sehr schwierige Zeit für Lindsay. Sie fühlten sich gar nicht mehr so sorglos und unbekümmert wie zu Beginn. Robbie sagte immer zu, dass er sterben wollen würde. Und eines Tages erwiderte dann Lindsay, dass sie einen Weg kenne, wie es schmerzlos werden würde. Robbie habe dann wohl übers ganze Gesicht gestrahlt und gefragt: Das würdest du für mich tun? Und sie antwortete: Robbie, ich liebe dich, ich würde alles für dich tun. Anscheinend würde sie alles für ihn tun, außer ihn zu einer Therapie zu bewegen, wie man hier vielleicht auch schon merkt. Robbie antwortete nur mit einem Okay, und dieses Okay veranlasste Lindsay dazu, zusammenzubrechen. Sie weinte angeblich, Robbie hätte sie dann wohl umarmt und gesagt, dass er es gar nicht so meinen würde. Am nächsten Morgen fühlte sich Lindsay sehr schuldig und entschuldigte sich bei ihrem Robbie dafür, dass sie ihn nicht umbringen konnte. Und Robbie meinte, das hätte er erst gar nicht von ihr erwarten dürfen. Lindsay war sehr verletzt. Sie hatte gehofft, dass Robbie lieber gesagt hätte: Tut mir leid, ich war einfach nur betrunken, ich habe das nicht so gemeint. Und sie fühlte sich schon wieder so, als hätte sie ihn im Stich gelassen. Sie war schon wieder enttäuscht. Einige Tage später fuhren sie zu Billings und waren dort auf einem Parkplatz. Sie kamen gerade aus dem Walmart. Sie tranken Wein, genossen die Sonne, die Stimmung war sehr gut. Und als sie zurück ins Auto gingen, änderte sich die Stimmung angeblich komplett. Robbie machte wohl wie so häufig die Bewegung, sich selbst in den Kopf zu schießen. Und Lindsay fühlte sich mal wieder so, als sei sie nicht gut genug, und fragte mehrfach nach, ob er sich sicher sei, dass er sterben wollen würde. Und Robbie bejahte. Lindsay tat nun also das Einzige, was man in dieser Situation tun konnte. Sie setzte sich auf die Mittelkonsole vom Auto und sagte: Komm her. Robbie rückte etwas vor. Lindsay legte ihre Hände um seinen Hals und begann, Robbie zu würgen. Sie fühlte sich aber nicht in der Lage, es zu Ende zu bringen, weinerte sie später in dem Interview und merkte, dass sie auch nicht stark genug dazu war. Also drückte sie den anderen Arm zusätzlich hinter seinen Nacken und drückte so lange zu, bis Robbie bewusstlos war. Sein Körper schüttelte sich daraufhin einige Male und Lindsay dachte, angeblich voller Erleichterung, dass Robbie wieder aufwachen würde, dass er sie stoppen würde. Doch dann hörte er auf, sich zu schütteln, und Lindsay wusste, Zitat, dass sie gehen mussten. Sie schnallte Robbies Leichnam an, fuhr vom Parkplatz weg, wusste aber nicht, wo sie war. Automatisch sah sie zu Bobby, weil er wusste immer, wo es hingeht, und sie fragte ihn: Baby, wo soll ich hin? Doch es kam natürlich keine Antwort. Lindsay berichtet rückläufend, es sah so aus, als würde er schlafen. Erst ab diesem Moment begann Lindsay darüber nachzudenken, dass es vielleicht doch ratsam sei, Robbie zurück ins Leben zu holen. Sie fuhr zum nächstbesten Parkplatz, schnallte ihn ab, zerrte ihn auf die Mittelkonsole vom Auto und versuchte ihn vergeblich zu reanimieren. Für sie hörte es sich allerdings so an, als würde sich wirklich Luft in seinem Mundraum sammeln, als würde Luft auch wieder von ihm aus rausgepumpt werden, und sie bettelte: Robbie, bitte wach auf, lass mich nicht alleine. Auf einmal hörte sie ein Klopfen am Fenster. Es ist ein Polizist. Lindsay sagt: Ich habe ihn getötet, bitte bringen Sie ihn zurück. Das Bild wird nun schwarz und wechselt die Szenerie nach Clearwater, Florida. Wir sehen Robbies Mutter, Dory Greason. Sie geht die alten Bilderalben durch. Robby hatte noch einen Bruder, Benjamin, und Dory erzählt davon, dass Robby voller Freude gewesen war, sehr offen, dass er sie immer zum Lachen bringen konnte. Auch Robbys Stiefvater ist mit im Bild. Er erzählt davon, dass er bereits seit 12 Jahren sich um Robby kümmerte. Im Alter von 18 Jahren verließ Robby die kleine Familie und seine Eltern wussten nicht, wohin er gegangen war. Erst ein Jahr und 24 Tage später haben sie wieder von ihm gehört. Sein Stiefvater vermutet mittlerweile, dass sich Robby keineswegs aus bösartigen Absichten so selten und nur so sporadisch gemeldet hatte. Vielmehr glaubt er, dass Robby sich nicht meldete, weil er wusste, dass es seine Eltern verletzen würde, weil er wusste, dass sie sich Sorgen machen würden, weil sie seinen Lebensstil nicht verstanden. 6 Jahre lang haben sie nur wenig Kontakt zu Robby und sahen ihn das letzte Mal im Dezember 2014. Im Mai erfuhren sie dann davon, dass sich Robby in den Entzug bringen ließ. Die Doktoren meinten schon nach kurzer Zeit, er erhole sich gut, und seine Familie dachte natürlich, dass sie von Robby hören würden, wenn er wieder rauskam. Doch das geschah nicht. Sie hörten nie wieder von ihm. 4 Monate später ist er tot. Am 17. September erhielten sie den entscheidenden Anruf. Seine Mutter weinte und schrie: Robby, komm zurück. Sie war wütend, als sie hörte, dass ihn jemand ermordet hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, warum jemand ihrem Robby das antun würde, als sie dann auch noch rausfand, dass sie seine Freundin die Tat begangen hatte, war sie noch fassungsloser. Damit ihr euch selbst ein Bild von Lindsays Glaubwürdigkeit machen könnt, werde ich euch an dieser Stelle einen kleinen Audioausschnitt vom Verhör einspielen.
And when did he start asking me to end his life for him?
Probably about a week ago.
How'd that conversation come up?
We drank a lot of wine and we were drunk and he was just like, you know, I'm not happy here. I'm really not. I just want to die. I just want to go away. And I was like, well, look, I am a big, strong girl and I can take you out and it won't hurt. I promise you. And if that's what you really want, like, I love you enough to give that to you.
In der Sequenz hören wir, wie der Detective Lindsay fragt, wann Robby begann, ihr von seinen Gedanken zu erzählen. Lindsay antwortet mit: Vor wahrscheinlich einer Woche, und sie hätte Robby gesagt: Ich bin ein großes, starkes Mädchen, ich kann das für dich tun. An dieser Stelle endet die Sequenz. Helen schaut fassungslos in die Kamera und sagt, dass er sowas noch nie erlebt hatte. Er sagt auch, dass wenn jemand sterben möchte, dann gäbe es etliche andere Wege, dies zu tun. Interessanter finde ich eigentlich, dass Lindsay sagte, dass Robbys Ich-möchte-sterben-Sätze erst vor einer Woche begonnen haben. Das ist einer der vielen sehr bizarren Punkte an Lindsays Geschichte, wo man merkt, wie sehr sie sich die Fakten so zurechtrückt, dass sie in einem besseren Licht dasteht. Zum Beispiel erzählt sie ja davon, wie lange sie gereist sind, wie viel sie erlebt haben, wie schön das alles war. Sie waren Seelenverwandte, sie wollten ihr Leben miteinander verbringen. Und jetzt fragt euch mal, von welchem Zeitraum reden wir? Wann haben sie sich kennengelernt und wann hat sie Robby ermordet? Das ist eine Spanne von nicht mal einem Monat. Am 20. August hat sie Rory kennengelernt und am 17. September ermordet. Sie stellt es aber so dar, als hätten sie so viele Jahre schon miteinander erlebt und als wäre das wirklich ein furchtbarer Wendepunkt in ihrer langwierigen Beziehung gewesen, wo Bobby von Suizidgedanken berichtet und auch, dass sie dann zugibt, ja, also es hat erst vor einer Woche begonnen. Erst vor einer Woche. Das ist nicht so, dass er jahrelang darüber geklagt hat, was für ein Seelenleiden er hat und dass er keinen Ausweg sieht. Es war nicht jahrelang, wo sie Konflikte und Streits und keine Hoffnungslosigkeit deswegen verspürt haben. Und auch wenn es Jahre gewesen wäre, dann würde es nichts daran ändern, wie Lindsay damit umgegangen ist. Sie hatte die ganze Zeit die Möglichkeit zu sagen, okay, hör zu, als Paar schaffen wir das gemeinsam. Ich bringe dich zurück in eine Klinik. Er kennt sich doch schon aus damit, in professioneller Behandlung gewesen zu sein. Und Lindsay hätte ihn wenigstens die Möglichkeit offen halten können und nicht dann direkt sagen, ach so, ja, du willst sterben, dann tue ich das für dich. Und hier merken wir wieder, Lindsays Geschichte bröckelt und das kann einfach nicht sein, dass er sie explizit nach diesem kurzen Monat, wo sie sich flüchtig kennengelernt haben, auf einmal darum bat, ja, bitte erwürg mich und dass sie das auch wirklich macht. Hallam spielt das Verhör an dieser Stelle weiter ab. Gedanklich gehen sie zurück an den Morgen von Lindsays grausamer Tat. Er fragt Lindsay, worüber sie sich unterhalten haben. Lindsay macht nach wie vor einen unfassbar respektlosen Eindruck. Sie sitzt mittlerweile barfuß auf dem Stuhl und lehnt sich an die Wand und sie lacht und sagt, ja, eigentlich haben wir über gar nichts geredet, außer darüber, uns noch mehr Alkohol zu besorgen. Sie wippt umher, regelt sich, spielt mit ihren Händen und Hallam erzählt uns, dass laut Lindsay sie beide ja betrunken waren und darüber sprachen, wie gut es ihnen ging und wie schön alles wäre. Und wenige Minuten später, wo sie ins Auto einsteigen, erzählt Bobby angeblich ihr davon, dass er nicht glücklich sei und wollen würde, dass Lindsay ihn tötet. Also Hallam führt hier schon wieder auf, wie kontrovers und realitätsfern eigentlich diese Szenerie war, dass das bloße Öffnen der Autotür dann wieder angeblich einen solchen Trigger gelöst haben sollte. Lindsay geht mittlerweile jetzt einen Schritt weiter. Sie setzt sich in die Hocke auf den Stuhl, also sie auf ihren nackten Füßen, die sind auf der Stuhlplatte abgelegt. Sie hockt, es sieht aus, als würde ein Huhn ein Ei legen. Und sie lacht wieder. Sie faltet ihre Hände in der Lücke zwischen ihren Oberschenkeln und Hallam fragt in dem Interview Lindsay, wie sie Bobby tötete. Diese Sequenz werde ich an dieser Stelle wieder einspielen.
Show me what you did.
I put him in a rear naked choke like this.
Okay.
Until he started seizing a little bit and then he passed out and I was like, all right. And then once he was out, I got in front of him and grabbed his nose and his mouth and kept his chin shut. And he foamed at the mouth a little bit. I kept thinking he was dead and I let him go and I fucking seized him on. I'm like, Robbie, you really fucking want me to do this? Because I don't want to. And he just kept putting my hand back. And I was okay, they're fine.
Wir hören hier, wie Lindsay wieder ihre Geschichte wiederholt. Aber eine Sache hat sie hier geschickt geändert. Und zwar hat angeblich Robbie, während er bewusstlos war, nach ihrer Hand gegriffen und diese auf seinen Mund gedrückt und sich quasi somit selbst erstickt und ihr gar keine Wahl gelassen, mit der Tat aufzuhören. Hallam sagt hierzu, dass das ganz klar eine Lüge ist und dass, wenn man bewusstlos ist, nicht die Befähigung dazu hat, nach einer Hand zu greifen, geschweige denn sich dann weiterhin selbst die Luft abzuschnüren. Er fragt dann Lindsay, was sie mit dem Körper von Robbie vorhatte. Sie überlegt kurz und sagt, dass das richtig schwer für sie war und meint, ja, vielleicht wäre ich einfach zu einem unbeobachteten Ort gefahren und was würde sie dann mit ihm machen? Sie lässt den Satz fallen, and fucking dump him. Also sie würde ihn dort verdammt nochmal zurücklassen. Allgemein benutzt sie in dem, ja, Interview-Verhör extrem häufig Ausdrücke wie fuck und fucking. Und allein die Aussage, dass sie ihn dort einfach lieblos abgeworfen hätte, reicht eigentlich aus, um zu sehen, was wirklich die Beweggründe für ihre Tat waren. Sie sagt, sie wäre einfach zurück nach Washington gefahren und hätte so getan, als hätte es Robbie niemals gegeben. Der Detective sagt selbst, dass Lindsay ihn niemals geliebt hat, und das Interview verwandelte sich an dieser Stelle in ein Verhör. Er lehnt sich zu Lindsay und sagt, ich glaube dir, wie es passiert ist. Ich glaube dir, dass ihr zwei Reisen wart. Ich glaube dir nicht, dass er unglücklich war und wollte, dass du ihm das Leben nimmst. Lindsay sagt dann, nein, das ist absolut, was passiert ist. Das ist absolut, was passiert ist, und schüttelt den Kopf. Sie atmet tief durch und sagt dann doch auf einmal, ehrlich gesagt, wollte ich nur jemanden mit meinen bloßen Händen töten. Hallam sagt an dieser Stelle, dass es auch das, was für ihn Sinn machen würde. Beziehungsweise meint er damit, dass das die einzige Version ist, wo Lindsay vielleicht nicht so viel gelogen hat. In dem Verhör fragt er nochmal nach, beziehungsweise wiederholt nochmal, also das stimmt, du wolltest nur wissen, wie es sich anfühlt, jemanden zu ermorden. Lindsay dreht ihren Kopf daraufhin, verspielt, sie räkelt ihre Hände und sagt, ja, irgendwie, aber es war auch so, dass er mich darum bat. Und der Detective sagt, Moment, eins nach dem anderen, und Lindsay lacht schon wieder. Sie lacht, während sie mit ihren Haaren spielt und meint, dass er sie als den Bösewicht darstellen würde und dass sie dies nicht sei. Hallam sagt, habe ich dich jemals so genannt? Und Lindsay sagt nein, sie klingt dabei sogar etwas enttäuscht. Weiter fragt der Detective, und bist du in Handschellen? Sie sagt nein und regelt sich wieder, und Hallam führt fort, stehen neben mir fünf Männer, weil ich verdammte Angst vor dir habe. Lindsay lacht und sagt, solltest du aber. Wieder einer der vier Punkte, wo ich finde, dass sie unangemessen und respektlos gehandelt hat. Und es ist auch wieder einer der Punkte, wo man merkt, dass sie zu dem Zeitpunkt sogar stolz auf ihre Tat war. Sie hat sich auf keinen Fall geschämt, sie war nicht traurig und sie hat Robbie nicht geliebt. Und sie versucht es schon wieder so darzustellen. Ich war gezwungen, ich habe gehofft, dass er aufwacht. Ich konnte doch nichts tun. Er hat meine Hand auf seinen Mund gedrückt. Das ist alles Bullshit, das ist nicht so passiert. Und jetzt auch, dass sie meint, ja, du solltest aber Angst vor mir haben, zeigt halt wieder, dass sie gar nicht den Ernst der Lage versteht. Der Detective fragt sie nun nach ihren Motiven und sie versucht sich wieder als das Opfer darzustellen, erzählt von ihrer toxischen Beziehung und sagt, dass sie hier jetzt einfach die Chance daraus sah, dann nochmal die Macht über jemanden zu haben und sich befreien zu können. Hallam richtet sich nun wieder an uns und sagt, dass es für Lindsay damals die perfekte Situation war, Robbie umzubringen. Sie waren an einem unbekannten Ort, niemand kannte sie dort und Robbie konnte sich nicht wehren. Lindsay nutzte dies schamlos aus. Lindsay wird daraufhin zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. 10 Monate, nachdem sie bereits eingesessen hat, erreicht sie einen Brief von Dory und Jean, der Mutter und dem Stiefvater von Robbie. In dem Brief sagen sie ihr, dass sie ihr vergeben würden. Und am 10. Juni 2017 besuchen die beiden Lindsay auch zum ersten Mal im Gefängnis in Montana. Robbies Stiefvater erzählt gerührt von ihrem ersten Treffen, wie sie ihre Schritte gehört hatten, wie sie näher auf sie zukamen, wie sie direkt zu weinen begannen und Lindsay weinte und sagte, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Dory umarmte sie daraufhin sogleich und sagte, ich vergebe dir, Lindsay, ich vergebe dir, ich liebe dich. Das war wohl ein sehr besonderer Moment für die kleine Familie, welche vor so kurzer Zeit noch so dermaßen auseinandergebrochen ist. Und Lindsay ist mittlerweile wie ein Teil der Familie für sie geworden. Sie singen zusammen, sie unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten viel, sie telefonieren regelmäßig, haben einen regen Briefaustausch, sie treffen sich so oft, wie es nur geht. Und das alles konnte laut Robbys Mutter auch nur durch Vergebung erzielt werden. In ihrer Kirchengemeinde reden sie auch offen darüber und berichten, was für starke Gefühle sie für Lindsay entwickelt haben. Von der Mörderin ihres Sohnes zur geführten Schwiegertochter. Robbys Eltern betreiben auch seit über 14 Jahren Gefängnisseelsorge. Sie telefonieren regelmäßig mit einigen Insassen und sagen, sie haben Mitgefühl für diejenigen, die aufgrund ihrer eigenen Dummheit ihre Freiheit verloren haben. Ich glaube, dass sie auch dadurch, dass sie sich so engagieren, dass sie in der Kirchengemeinde aktiv sind, dass Vergebung bei ihnen ein sehr großes Leitthema ist. Und auch dadurch, dass sie sich schon seit über einem Jahrzehnt eben mit Insassen beschäftigen. Ich denke, dass das eine Grundlage unter anderem dafür gewesen ist, warum sie Lindsay verziehen haben und warum sie so ein enges Verhältnis zu ihr hegen. In vielen Videoausschnitten sieht man, wie sie mit Lindsay telefonieren, sie lachen viel, reden liebevoll mit ihr, als sei sie ihre Schwiegertochter, also herzlich und offen. Und Robbys Mutter hat Lindsay wohl schon lange vergeben. Sie sagt, das sei mit Hilfe von Gott geschehen und dass negative Gefühle sie nur zerstören würden. In der Dokumentation bekommt Lindsay den Videoausschnitt vorgelegt. Den Videoausschnitt aus dem Verhör, in welchem sie gesagt hat, dass sie eigentlich nur wissen wollte, wie es sich anfühlen würde, jemanden umzubringen. Rückblickend sagt sie, sie würde sich schämen und dass sie das damals nur gesagt hat, weil man es von ihr erwartet hätte. Sie sagt, dass sie in ihrer vorherigen Beziehung immer als Lügnerin dargestellt worden ist und jetzt dann einfach das gesagt hat, was man von ihr erwartet hätte. Wieder merkt man an dieser Stelle ganz gut, dass sich Lindsay krankhaft versucht, als das Opfer darzustellen, dass sie keine Wahl hatte, dass sie hier diejenige ist, die bemitleidet werden müsste. Und ganz passend dazu wird auch in der Dokumentation an dieser Stelle wieder der Detective eingeblendet, welcher nochmal vor der Kamera wortwörtlich sagt, niemals ist es passiert, dass sie sich für 4 Wochen kannten und Robbie dann sagte, hey, du wirkst wie ein nettes Mädchen, bring mich um. Sehr interessant ist auch, dass eine Freundin von Robbie innerhalb der Dokumentation darüber berichtet, dass Robbie noch sehr an seiner Ex-Freundin, an Kate, hing. Er redete häufig von ihr und hatte ja auch wohl noch so starke Gefühle, dass er wieder mit Kate zusammenkommen wollte. Und diese Freundin vermutet, dass Lindsay ja so eifersüchtig war, dass sie Robbie daraufhin umbringen wollte. Und Robbie hätte dahingegen Lindsay nur als Mitfahrgelegenheit angesehen. Lindsay selbst gibt sogar zu, dass er sehr viel über Kate sprach und sie auch sehr viel wohl deswegen gestritten hatten. Wenn man betrachtet, also sich wieder ins Gedächtnis ruft, dass sie nicht mal einen Monat lang zusammen unterwegs war, dann hat das, also der Ausdruck, wir haben viel gestritten, finde ich nochmal eine ganz andere Bedeutung, wie die Zeit da wohl so verlaufen sein musste. Robbys Vater, seine Stiefmutter, sein Bruder und seine Stiefschwestern und seine Freunde wollten nicht an der Dokumentation teilnehmen. Sie wollten wohl nicht, dass Robbys Mörderin eine Möglichkeit bzw. eine Plattform bekommt, um ihre Stimme zu erheben. Manche von ihnen glauben auch, dass Doris und Jean Robbys Tod für ihre eigenen Vorteile ausnutzen. Wahrscheinlich, um sich mehr in das Licht rücken zu können der liebenden Eltern, welche es geschafft haben, eine so schrecklichen Person, aber einer solchen Person zu verzeihen, welche eine so schreckliche Tat begangen hat. Dazu möchte ich mich allerdings nicht äußern. Im Jahr 2030 könnte Lindsay wieder frei sein. Und mit diesen Worten würde ich auch den heutigen Fall zu Ende bringen. Mich würde sehr interessieren, was ihr von Lindsays Auftreten haltet. Beziehungsweise findet ihr auch, dass sie sich die Geschehnisse eher so zusammenrückt, wie es sie in ein besseres Licht rücken würde? Oder glaubt ihr wirklich, dass es so passiert ist? Glaubt ihr wirklich, dass sie Robbie aus tiefstem Herzen geliebt hatte und einfach keine andere Möglichkeit sah, als ihm das Leben zu nehmen? Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt, worüber man vielleicht noch ein bisschen diskutieren könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche und Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.